Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Glücklich sein. Das möchten wir, vermute ich jetzt mal, alle gern. Aber was das ist, Glück und wie man glücklich wird, darüber hat sich schon Aristoteles den Kopf zerbrochen und mit ihm und nach ihm viele andere DenkerInnen von Philosophie bis Ökonomie. In den letzten Jahrzehnten hat vor allem auch die positive Psychologie versucht herauszufinden, was Menschen zufriedener macht, und das zog einen ganzen Schwung an Glücksratgebern und Coaching-Angeboten nach sich. An denen allerdings gibt es jetzt immer mehr Kritik, wie Pia Mazurczak recherchiert hat.
Wie einige von euch ja sicher wissen, habe ich eine Doktorarbeit im Bereich der positiven Psychologie geschrieben. Und diese Erkenntnisse möchte ich gerne heute mit euch teilen, weil sie mich sehr positiv und zuversichtlich stimmen. Und sie zeigen, dass Glücklichsein möglich ist und gar nicht mal so schwer.
Dieses Versprechen gibt die Glücksdetektivin Katharina Tempel ihren mehr als 200.000 AbonnentInnen auf YouTube. Und ist damit nicht allein. Das Angebot für Coaching und Persönlichkeitsentwicklung auf dem deutschen Markt ist mittlerweile unüberschaubar. Die Coaches stellen ihren KlientInnen das beste und schönste Leben in Aussicht oder eine optimierte Work-Life-Balance. Grundlage für viele der beworbenen Trainings ist die positive Psychologie. Von den 1990er Jahren an entstand diese Denkschule in den USA und ist eng mit dem Namen Martin Seligmann verknüpft. Die AnhängerInnen wollten, wie es im ersten Handbuch für positive Psychologie von 2002 heißt, nicht weniger als eine Unabhängigkeitserklärung von dem pathologischen Modell der traditionellen klinischen Psychologie. Der Politikwissenschaftler Georg Steinmeier fasst die Idee dahinter so zusammen.
Die positive Psychologie beschreibt sich ja selbst als Wissenschaft vom gelingenden Leben. Und in gewisser Weise ist es, könnte man sagen, das Gegenteil der klassischen Psychologie. Die klassische Psychologie geht ja davon aus, dass der emotionale Zustand des Menschen eben durch äußere Bedingungen auch mitbedingt ist, während die positive Psychologie davon ausgeht, dass das nur eine marginale Rolle spielt.
Mehr Glück und Zufriedenheit sind für alle Menschen aktiv herstellbar und eine optimistische Grundeinstellung verhilft zu Erfolg. Was also, fragt die Deutsche Gesellschaft für positive Psychologie, ermöglicht es uns als Menschen, unser volles Potenzial zu entfalten? Die Antwort? Es ist komplizierter, als die einfachen Grundannahmen versprechen. Das zeigen zum Beispiel die Studien von Gabriele Oettingen, die in Hamburg und New York forscht.
Was wir aus unserer Forschung wissen, ist, dass positive Zukunftsgedanken und Träume durchaus hilfreich sein können, wenn man sich die Stimmung verbessern will und wenn man auch so Möglichkeiten aus der Zukunft explorieren will, mental. Aber wenn es darum geht, diese Möglichkeiten umzusetzen, dann ist reines, positives Zukunftsdenken ein Problem.
Die Professorin für Psychologie rät deshalb, sich immer auch Hindernisse auszumalen, die sich einem in den Weg stellen können. Diese mentale Kontrastierung, also den Abgleich von Wunsch und Wirklichkeit, will Oettingen auch mit der von ihr entwickelten App Whoop etablieren. Der Boom des positiven Denkens zieht allerdings auch Kritik auf sich. Nicht nur seien die angewendeten Methoden oft unsauber. Zudem vereinfachten die zugrunde liegenden Konzepte von Optimismus und Pessimismus das komplexe Zusammenspiel zwischen der menschlichen Persönlichkeit und ihrem sozialen Umfeld. Gut beobachten lässt sich diese Kritik am sogenannten Dankbarkeitsjournal, das unter anderem die Deutsche Gesellschaft für positive Psychologie und auch Glücksdetektivin Katharina Tempel empfehlen.
Ein ganz konkreten Tipp ist der positive Tagesrückblick, bei dem du dir jeden Abend drei Dinge aufschreibst, die an dem jeweiligen Tag gut waren und dazu auch noch notierst, wie du dazu beigetragen hast, dass du diesen schönen Moment erleben konntest. Und diese Übung hilft dir, deinen Fokus mit der Zeit mehr auf das Positive zu richten.
Erste Studien hatten scheinbar noch belegt, dass so ein Dankbarkeitsjournal einen großen Einfluss haben kann, sogar bei der Behandlung von Depressionen. Bei genauerer Betrachtung lösten sich diese Effekte jedoch in Luft auf. Rechneten die ForscherInnen methodisch mangelhafte Untersuchungen heraus, blieben kleine Versuchsgruppen mit nur minimalen Verbesserungen übrig. Positive Auswirkungen auf an Depressionen erkrankte Menschen konnten überhaupt nicht mehr festgestellt werden. Eine 2017 veröffentlichte Studie zeigt sogar, zu oft angewendet kann das Dankbarkeitsjournal zu mehr Unzufriedenheit führen. Dabei sei es zunächst einmal nicht falsch, sich für die positiven Dinge dankbar zu zeigen, sagt auch Georg Steinmeier.
Wir erleben ja auch in einer Überflussgesellschaft, wo wir häufig verlernt haben, uns auch an kleineren Dingen zu freuen. Aber das kann dann natürlich letztlich dazu führen, dass zum Beispiel soziale Ungleichheiten in gewisser Weise beschönigt werden, weil man dann sagt, selbst der Hartz-IV-Empfänger oder der Obdachlose, die haben ja auch Grund, dankbar zu sein. Das ist dann immer schwer zu sagen, bis wo ist das ein sinnvolles Konzept und ab wo wird es ideologisch und auch instrumentalisierbar, um zum Beispiel die soziale Frage nicht mehr zu stellen.
Aus der klassischen Psychologie, aber vor allem aus den Sozialwissenschaften, wird die Kritik an allzu leichtfertigen Versprechungen der positiven Psychologie immer lauter. Das Ziel sei nicht, psychische Leiden zu behandeln, sondern menschliche Ressourcen besser für die Wirtschaft zu erschließen, heißt es beispielsweise in Das Glücksdiktat von Eva Illus und Edgar Cabanas. Dem stimmt auch Georg Steinmeier zu.
Viele positive Psychologen betonen eben auch immer wieder, dass diese positiven Emotionen eben auch leistungsfähiger machen, effizienter machen. Das heißt also, es geht auch ganz klar darum, dass Menschen, die dann sozusagen in Anführungszeichen glücklich sind, dann auch ökonomisch besser verwertbar sind.
Hier widerspricht Gabriele Oettingen. Ökonomische Interessen können letztlich bei allen psychologischen Behandlungen eine Rolle spielen.
Ich kann ein ähnliches Argument machen, auch für die Milderung von Krankheit. Ich kann auch mit der Milderung von Krankheit Produktivität steigern. Das muss man mal sehen, ob da das Stärken des Positiven oder die Abhilfe des Negativen in der Beziehung einen großen Unterschied macht.
Wie differenziert die Coaching-Szene tatsächlich mit den Erkenntnissen der positiven Psychologie umgeht, hängt von den einzelnen Angeboten ab. Die Nachfrage nach den Versprechen nach Sinn, Glück und Erfolg ist allerdings noch immer ungebrochen.
Wir leben ja in einer Gesellschaft, wo eben auch soziale Sicherheiten oder überhaupt Sicherheiten immer mehr wegbrechen. Und da ist natürlich dieses Versprechen dann verlockend, dass man aus sich selbst heraus, ohne auf die Solidarität von anderen angewiesen zu sein, sein Leben managen kann.